Die deutschen Weinerzeuger müssen ja noch in diesem Jahr bezeichnungsrechtliche Vorgaben aus dem europäischen Weinrecht umsetzen, die sich auch auf den Weinetiketten wiederfinden werden. Außerdem befinden wir uns ja bereits seit 2 Jahren in einer Übergangszeit zu einer ganz grundlegenden Änderung im deutschen Weinrecht, die festlegt, wie Weinqualität definiert wird. Über diese und weitere Fragen rund um das Weinrecht spreche ich mit dem Juristen und dem Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbandes, Christian Schürer. Guten Tag, Herr Schürer.
Danke, Herr Fischer.
Sie sind seit 2019 Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbandes. Und vielleicht können Sie einfach mal für die Hörer sagen, was Ihr Aufgabengebiet ist und warum Sie diesen, sag mal, Job jetzt angenommen haben.
Ja, vielen Dank, Herr Büscher. Das werde ich sehr gern machen. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier über Möglichkeiten im Weinrecht zu referieren, weil es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Zeitraum aktuell. Aber ich möchte zunächst mal auf Ihre Frage eingehen. Ja, ich bin Generalsekretär vom Deutschen Weinbauverband. Der Deutsche Weinbauverband ist ja der Interessenvertreter für die deutschen Erzeuger und sozusagen der Sprachrohr zwischen Politik und dem Berufsstand, verantwortlich eben über politische Entwicklungen, bevorstehende oder laufende Gesetzgebungsverfahren zu informieren und mit dem Berufsstand dann tatsächlich eben Positionen zu entwickeln und diese auf nationaler und europäischer Ebene dann entsprechend zu kommunizieren. Und da komme ich dann eben auch ins Spiel. Zusammen mit dem Präsidenten bin ich das Hauptsprachrohr des Deutschen Weinbauverbandes, insbesondere eben auch auf europäischer Ebene. Die Themenvielfalt ist nämlich groß. Es wissen alle, Wein ist ein sehr reglementiertes Produkt. Und wenn man die Bereiche sich anschaut, Anbau, Kellerwirtschaft, Rebenzüchtung, Vermarktung, also alles ist bis ins Kleinste geregelt. Und diesen Bereich analysiere ich mit meinem Team und natürlich dann im Austausch mit anderen Organisationen, vor allem auch mit dem Deutschen Weinfonds, mit dem DWI im Bereich der Vermarktung, aber eben auch mit Wissenschaft, Technik und Politik gehen wir hier in den Austausch. Und das ist tatsächlich auch für mich das Spannende gewesen an dem Job, diese Vielseitigkeit. Ich bin ja von Haus aus Jurist. Ich bin Quereinsteiger in der Branche, war davor in einem anderen Verband tätig. Und die Tätigkeit im Deutschen Weinbauverband hat mich eben vor allem aufgrund der Internationalität gereizt. Die ganzen weinrechtlichen Regelungen sind weitestgehend europäische Regelungen. Das heißt, es ist wichtig, in den Austausch zu gehen mit anderen Anbauverbänden auf europäischer Ebene und sehr wichtig, eben eine enge Verbindung nach Brüssel zu haben. Da wird mir eben dann auch meine Vergangenheit zum Vorteil, langjährige Erfahrung in Brüssel. Und was mich besonders reizt, ist tatsächlich auch der Umgang in den europäischen Dachverbänden. Ich bin stellvertretender Vorsitzender in der Weingruppe von Copacogeca vom Bauerngenossenschaftsverband. Wir sind aber auch auf der Weinhandelsseite beim Comité Vin aktiv oder auch über die AREF, der Verband der Europäischen Weinbauregion oder der European Federation of Origin Wine. Also es gibt ganz, ganz viele Organisationen auf europäischer Ebene, wo wir in einen sehr engen Austausch gehen, um gemeinsam tatsächlich dann auch Positionen und Kompromisse finden zu können, die wir dann gegenüber der Politik vertreten.
Ja,
also Sie sehen ein weites Feld, ein sehr spannendes Feld. Und ja, es macht seit 8 Jahren bin ich dabei, seit 2019, wie gesagt, Generalsekretär, und es macht immer noch sehr, sehr großen Spaß. Und es kommen Sie, wie gesagt, immer wieder neue Themen auf, die herausfordernd sind.
Ja, ich denke auch, gerade diese europäische Ebene ist ja eben das, was ja auch das Ganze so herausfordernd macht, da die Kompromisse zu finden und sich abzustimmen oder auch Mehrheiten zu finden, um dann in Europa ja dann auch Gehör zu finden. Und es stehen ja nun wirklich gerade ganz auch wesentliche Änderungen an im Weinrecht. Vielleicht können Sie die jetzt am 8. Dezember ja dieses Jahr noch umgesetzt werden müssen, schon mal kurz beschreiben.
Ja, sehr gerne. Sie sprechen da an auf die Nährwertdeklaration und das Zutatenverzeichnis, was ab 8.12.2023 dann tatsächlich für unsere Branche obligatorisch wird. Warum wird das obligatorisch? Da muss ich ein bisschen zurückgehen. Die Kommission hat vor einiger Zeit einen Bericht rausgebracht, weil wir waren bislang ja befreit von der Angabe von Nährwerten und Zutaten auf dem Etikett. Und die Kommission hat 2017 einen Bericht veröffentlicht, wo sie eben festgestellt hat, diese Ausnahmeregelung, für diese Ausnahmeregelung gibt es eigentlich keine objektiven Gründe. Das heißt, es ist eigentlich nicht zu rechtfertigen, warum alkoholische Getränke von dieser Angabe befreit sind.
Das heißt, es würde auch für Spirituosen jetzt gelten?
Das ist langfristig auf jeden Fall so vorgesehen. Es war aber so, nachdem dieser Bericht veröffentlicht wurde, hat die Branche gesagt, dann werden wir dieses Thema proaktiv angehen und tatsächlich überlegen, wie können wir das für die Erzeuger am besten, am pragmatischsten und tatsächlich gestalten, weil wir alle kennen ja Lebensmittel mit langen Zutatenlisten, mit Nährwerttabellen, und für uns war das natürlich im ersten Moment die Überlegung, wie wird das aussehen auf einem Weinetikett, wenn ich einen großen Kasten draufsetzen muss, wenn ich eine lange Zutatenliste tatsächlich eben auf das Etikett setzen muss. Und darum haben wir gesagt, wir wollen das proaktiv angehen, schauen, wie wir das am besten gestalten können, und haben dann zusammen mit der gesamten Weinbranche Europas entschieden, wir werden einen Vorschlag machen für eine digitale Lösung, dass man sagt, gewisse Angaben werden eben nicht auf dem Etikett gemacht, sondern werden in einer modernen Art und Weise kommuniziert, nämlich dass ein QR-Code auf das Etikett gedruckt wird und dass der Verbraucher eben mit seinem Smartphone diesen QR-Code scannen kann und dass er in dem Fall dann die Informationen zu Nährwerten und zu Zutaten erlangen kann. Und das war, muss man sagen, ein großer Erfolg, weil die Politik hat das aufgegriffen. Es ist dann zu einer Änderung von der GMO, also von der gemeinsamen Marktordnung, gekommen. Es ist für Wein eben tatsächlich der Zusatz gekommen, dass Zutaten und Nährwertdeklaration obligatorisch werden und dass sie zumindest teilweise digital gemacht werden können.
Also
Und
einige müssen nämlich, glaube ich, doch angegeben werden, ein paar wesentliche Angaben, ne? Zumindest mal, was die Nährwerte angeht.
genau, also es ist im Endeffekt dann so gekommen, dass man differenzieren muss zwischen dem Brennwert im Speziellen und den Zutaten. Der Brennwert ist auf jeden Fall auf dem Etikett anzugeben. Es war auch so die Überlegung, das ist wahrscheinlich das, was den Verbraucher am meisten interessiert. Wie viel Kalorien hat denn tatsächlich mein Wein? Weil wir wissen ja alle, der Verbraucher ist mittlerweile sehr gesundheits- und ernährungsbewusst, und insofern gehören zumindest die Kalorienangaben dann eben dazu. Das heißt, das ist eine obligatorische Angabe, die in Zukunft auf dem Etikett zu machen ist. Alle anderen Angaben, was die Nährwerte, die anderen Nährwerte betrifft oder auch die Zutaten, kann ich entweder auf dem Etikett machen. Das steht mir vollkommen frei. Aber ich kann eben auch hier den modernen Weg wählen und hier einen QR-Code verwenden, und der mich dann eben tatsächlich zu meiner digitalen Lösung bringt, zu meinem E-Label, was ich entweder auf meiner eigenen Homepage, aber allerdings in einer separaten Rubrik unterbringen kann, oder ich schließe mich einer Plattform an. Das werden die Verbraucher vermutlich in Zukunft auch mehr und mehr. Momentan ist es, glaube ich, noch so ein bisschen branchenintern, aber an allen Ecken und Enden sozusagen gibt es mittlerweile Dienstleister, die das anbieten oder anbieten werden. Aber das ist sozusagen was das E-Label angeht, die zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es selber auf meiner Homepage, allerdings, wie gesagt, separat, ohne werbende Angaben, oder ich gehe eben, schließe mich einer Plattform an, und dann ist dort eben tatsächlich die Nährwerttabelle abgedruckt. Es ist natürlich so, es ist, wenn man sich einen Wein anschaut von der Zusammensetzung, im Endeffekt, die Kohlenhydrate sind entscheidend, der Zucker. Alles andere, was sonst in der Nährwerttabelle vorhanden ist, wie Fett, Eiweiß, spielt bei Wein tatsächlich keine Rolle. Das kann dann tatsächlich auch in einem Fließsatz angegeben werden. Und darüber hinaus dann eben die Zutatenliste. Und bei der Zutatenliste ist es dann natürlich etwas schwierig geworden, weil hier waren natürlich viele offene Fragen einfach. Da wird es dann auch immer sehr technisch und wird es natürlich für den Verbraucher auch irgendwo dann schwer. Aber da hat man einige Kompromisse auch gefunden, dass man ein Zutatenverzeichnis eben nicht zu sehr aufbauscht. Im Endeffekt, was wichtig ist für den Verbraucher, Allergene sind weiterhin auf dem Etikett anzugeben, Zutaten eben auch. Ich meine, der wesentliche Stoff ist natürlich die Traube. Und die ist natürlich anzugeben. Des Weiteren sind auch anzugeben Stoffe, die ich zur Anreicherung verwende. Also der Zucker, auch wenn er sozusagen anschließend umgewandelt ist im Endprodukt.
Ein
Das war auch
Alkohol.
eine große Diskussion tatsächlich, wo wir gewisse Bedenken haben, wenn ich eben angeben muss, dass zur Anreicherung Saccharose, Zucker, beziehungsweise Traubenmost verwende, wenn ich den Stoff am Schluss im Endprodukt ja dann nur als Alkohol habe und nicht mehr als Zucker, ist das nicht für den Verbraucher irgendwo verwirrend, weil er davon ausgehen könnte, es ist ein liebliches Produkt und kein trockener Wein.
Das
Aber das
wäre ja dann auch
ist.
eine Diskrepanz zwischen dem Nährwertverzeichnis und dem Zutatenverzeichnis, ne? Dass da auf der einen Seite steht, ja, es wurde Zucker zugegeben, aber am Ende ist kein Zucker mehr drin.
Genau. Das war also ein Punkt, aber das ist tatsächlich so von der Definition, dass man sagt, bei einer Zutat, das ist alles, was dem Lebensmittel hinzugegeben wird und was im Endprodukt enthalten ist, auch in abgeänderter Form gegebenenfalls. Und insofern, wie gesagt, es ist ein Punkt, den man gegebenenfalls erläutern muss. Es ist allerdings, wie gesagt, es muss nicht direkt auf dem Etikett kenntlich gemacht werden. Man kann natürlich auch hier gegensteuern, indem man dann sein Produkt mit einer Geschmacksrichtung kennzeichnet, was ja nicht obligatorisch ist. Aber das wäre tatsächlich die Möglichkeit. Ansonsten, wie gesagt, sind eigentlich die ganz normal zu kennzeichnen, wie im Lebensmittelrecht eben auch. Das heißt, den entsprechenden Funktionsklassen, Säureregulator, Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, will ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen.
Was ist mit Stoffen, die beispielsweise, wir haben ja dieses Stoffe, die jetzt beispielsweise Eiweiß oder sag mal Eisen aus dem Wein herausholen, die man oben eingibt, wie wir hatten ja schon mal das Tonschichtmineral, das Bentonit oder so, das kommt ja in den Wein, kommt aber am Ende wird es ja wieder entfernt und ist gar nicht mehr im Wein enthalten. Muss man das auch angeben?
Also es muss ganz klar unterschieden werden eben zwischen einer Zusatzstoff und einem Verarbeitungshilfsstoff. Das heißt also die Stoffe, die man zur Verarbeitung verwendet, also die sozusagen technische Hilfe sind, das sind ja auch wie gesagt, die Klärungsstoffe, Klärungsmittel, die entsprechend verwendet werden, die sind nicht anzugeben. Natürlich sind da irgendwo Rückstände gegebenenfalls in kleinsten Spuren vorhanden. Aber da gibt es eine ganz klare Einstufung auch. Da gibt es auch eine entsprechende Tabelle. Was ist Zusatzstoff, was ist Zutat und was ist Verarbeitungshilfsstoff? Verarbeitungshilfsstoffe sind in dem Fall eben nicht anzugeben. Es sei denn eben, es sind Allergene. Allergene sind immer anzugeben, um hier den Verbraucher eben entsprechend zu schützen.
Und der 8. Dezember ist ja jetzt so der Stichtag. Gibt es dann noch Übergangsfristen? Das heißt, alles, was jetzt bis zum 8. Dezember jetzt etikettiert wird, darf noch die alten Vorschriften, sich auf die alten Vorschriften berufen und ab dem 8. Dezember dann muss das dann von heute auf morgen umgestellt werden?
Wir haben uns dann natürlich stark gemacht für Übergangsfristen, weil es ist natürlich ein vollkommen neues System. Da muss der Erzeuger erstmal reinkommen, auch jetzt tatsächlich mit den neuen technischen Möglichkeiten. Deshalb war unsere Forderung tatsächlich, dass Weine, die vor dem 8.12.2023 hergestellt werden, eben von dieser Vorgabe befreit sind. Da gab es dann in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren so ein bisschen Unsicherheiten, auch aufgrund von Formulierungen, die ins Gesetz mit reingekommen sind, die mittlerweile zum Glück auch wieder gestrichen wurden, weil es war ursprünglich mal die Vorgabe, dass alle Weine, die vor dem 8.12. hergestellt und etikettiert wurden oder bezeichnet wurden oder gekennzeichnet wurden, sollen nur befreit werden. Das Ganze hat dann vor allem für Unsicherheiten gesorgt, für Weine, die länger lagern und die eben noch nicht gekennzeichnet sind, was mit denen tatsächlich ist, vor allem mit Rotweinen teilweise, die länger gelagert werden aus den vergangenen Jahrgängen. Mittlerweile hat man gesagt, entscheidend ist, dass vor dem 8.12.2023 hergestellt wurde. Wir haben jetzt noch eine kleine Unsicherheit, weil der Begriff hergestellt eben nicht definiert ist.
Ist die Gärung abgeschlossen, ist dann der Wein fertig?
Genau, das wäre an sich unsere Vorstellung. Das ist auch das, was wir mit unseren europäischen Partnern besprochen haben. An sich sollte eben die Gärung entscheidend sein. Das heißt, mit Ende der Gärung soll das Produkt dann tatsächlich auch hergestellt sein. Es geht in dem Fall ja auch nur um den Übergangszeitraum jetzt in 2023. Danach ist es ja sowieso obligatorisch. Und das würde für die Erzeuger dann einfach Klarheit bringen. Und sie wüssten dann genau, der Jahrgang 2023 wäre dann eigentlich noch außen vor. Das heißt, mit 2024 wäre der erste Jahrgang, wo es dann obligatorisch wäre. Die Franzosen haben sich dahingehend eigentlich schon mehr oder weniger in der Öffentlichkeit positioniert, dass sie ab 2024 das ganze System für obligatorisch halten. Wir sind hier noch ein bisschen in Gesprächen. Im Endeffekt kommt es natürlich auf die Weinkontrolle an. Es ist aber natürlich daran gelegen, dass wir europäisch die gleichen Vorgaben haben, um hier auch keine Wettbewerbsnachteile zu bekommen. Und insofern sind wir da frohen Mutes, dass das System dann tatsächlich auch einheitlich gestaltet wird. Insgesamt werben wir natürlich auch für das System, vor allem für das E-Label. Das ist nämlich tatsächlich auch wieder in Diskussion geraten. Das Ganze ist ja schon etwas früher beschlossen worden, noch unter der alten Regierung, die sich für dieses E-Label auch stark gemacht haben. Das Ganze muss tatsächlich dann nicht nur für Wein gelten, sondern insgesamt wird das Thema Nährwert- und Zutatenkennzeichnung ja auch für andere alkoholische Produkte dann eben relevant. Und uns wäre sehr daran gelegen, dass wir sozusagen als Vorreiter mit diesem E-Label dann auch irgendwo Signale für die Zukunft gesetzt haben, dass dieses E-Label auch fortgesetzt wird. Weil im Endeffekt für uns ist es die Kennzeichnung der Zukunft. Das ist eine digitale Lösung. Jeder spricht tatsächlich von Digitalisierung. Das sollte auch in dem Zusammenhang dann tatsächlich umgesetzt werden. Und muss sagen, ich kenne mittlerweile auch kaum mehr einen, der kein Smartphone hat. Also insofern lasse ich das Argument, dass dann das Zutatenverzeichnis nicht für jeden zugänglich wäre, eigentlich auch nicht gelten, was teilweise wirklich angebracht wird. Also insofern hoffe ich, dass das sozusagen ein Auftakt ist, dass es von Erzeugern angenommen wird, dass es von Verbrauchern angenommen wird und dass es dann als die moderne Art und Weise der Kommunikation auch zwischen Erzeuger und Verbraucher angesehen wird, was die Zutaten angeht.
Und muss das nur auf dem Etikett angegeben werden? Oder wenn jetzt beispielsweise Webseiten oder Preislisten, muss man da auch, sag ich mal, jetzt diese neuen Angaben ausweisen als Erzeuger?
Das müssen Sie tatsächlich auch, also wenn Sie einen Webshop haben zum Beispiel, müssen Sie das entsprechend auch angeben. Es geht halt immer darum, sobald Sie eine Bestellmöglichkeit haben, dann muss das entsprechend angegeben werden. Das heißt also auch Webshops oder in sonstigen Veröffentlichungen, wo ich eben eine direkte Bestellmöglichkeit habe, das tatsächlich ausgewiesen werden.
Das heißt, ich muss den QR-Code dann auf den quasi oder in Verbindung mit dem einzelnen Wein angeben.
Genau, also jetzt mein Bestellzettel mit Formular, da muss entsprechend dann eben ein QR-Code drauf sein oder eben entsprechend die Zutatenliste. Aber wie gesagt, ich kann das in dem Fall dann eben auch mit einem QR-Code machen. Das gleiche eben in meinem Webshop muss entsprechend hier
Link.
eben müssen die Angaben vorhanden sein.
Kann man auch verlinken dann wahrscheinlich. Ne?
Genau, ja.
Super. Ja, sind wir eigentlich da jetzt Vorreiter von der Weinbranche in diesem Bereich? Kann man das so sagen?
Für die alkoholischen Getränke auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, die Zutatenkennzeichnung, Nährwertkennzeichnung ist natürlich im sonstigen Lebensmittelbereich nichts Neues.
Aber diese
Aber wir sind
Technologie mit
tatsächlich,
dem QR-Code.
ach so, mit den RQR. Also zum einen sind wir tatsächlich die Vorreiter, was jetzt hier die obligatorische Kennzeichnung angeht, bei den alkoholischen Getränken. Und was das E-Label angeht, sind wir tatsächlich insgesamt Vorreiter. Das gibt es bislang nicht. Das ist bislang nicht vorgesehen, dass diese obligatorische Angabe über ein E-Label, über den QR-Code gemacht werden kann. Da ist die Weinbranche tatsächlich Vorreiter. Und wir hoffen, wie gesagt, dass es ein Beispiel ist, was dann eben auch Schule macht, wo sich andere Bereiche eben auch daran orientieren. Für uns ist es, wie gesagt, die moderne Art und Weise zu kommunizieren.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das war jetzt mal ein ganz wichtiges Thema, was ja den Winzern zum Teil ja auch wirklich ja unter den Nägeln brennt. Wir haben ja jetzt aber auch im Grunde genommen, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, seit 2 Jahren leben wir ja schon in einer Übergangsphase, denn das Weinrecht wurde geändert und ja, eigentlich ein Paradigmenwechsel, der stattfindet, ne, was so die Definition der Weinqualitäten angeht. Um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir, glaube ich, aber auch noch weiter zurückblicken, denn eigentlich war es ja schon in 2008, als die EU-Weinmarktreform geändert wurde und diese geschützten Ursprungsbezeichnungen und geschützten geografischen Angaben eingeführt wurden. Und vielleicht können Sie da noch mal kurz, ohne das jetzt zu sehr ja, in die Tiefe zu gehen, erläutern, was sich 2008 schon mal geändert hatte.
Ja, sehr gerne. Ja, wie Sie angesprochen haben, das Thema Weinrechtsreform kam erst in den letzten Jahren auch, wie Sie richtig gesagt haben. Eigentlich muss man viel, viel weiter zurückgehen, nämlich ins Jahr 2008, 2009, wo der Paradigmenwechsel auf EU-Ebene stattgefunden hat. Wir hatten früher zwei verschiedene Systeme, nämlich das germanische Weinbezeichnungssystem und das romanische Weinbezeichnungssystem. Und das war sozusagen das romanische Herkunftssystem der geborenen Qualität. Das heißt, da war die Qualität schon direkt mit der Herkunft eben verbunden. Und bei uns hat man ja immer von der Qualität im Glase, von der geborenen Qualität gesprochen. Und diese beiden Systeme standen sich schon immer gegenüber in der Vergangenheit. Und wenn man sich dann mal die einzelnen Staaten anschaut, die auch in die EU, in der EU dazugekommen sind, mit Spanien, Portugal, Italien oder auch andere Staaten, die umgestellt haben auf das romanische System, wie Österreich, war es eben vollkommen klar, dass, wenn man sich auf ein System einigen muss, im Endeffekt das Herkunftssystem, das romanische, System eben entsprechend überwiegen wird und die Entscheidung der EU dann eben auch für dieses romanische System getroffen werden soll, dass eben tatsächlich die Qualität des Weines ganz eng mit der geografischen Herkunft verbunden werden muss. Und da sind dann eben auch diese neuen Begrifflichkeiten entstanden: GU-geschützte Ursprungsbezeichnung, GGA, geschützte geografische Angabe, was für viele ja noch sehr so klingt wie ein Fremdwort. Wir waren ja an das System des Qualitätsweines, Prädikatsweines und des Landweines gewöhnt. Und auch die ganzen letzten Jahre hat sich das ja dann eigentlich auch nicht wirklich verändert. Das heißt, wir haben zwar das System gehabt, aber das System, das alte System wurde sozusagen versucht, in das neue System zu integrieren. Das heißt, wir haben der Qualitätswein wurde zum Wein aus der geschützten Ursprungsbezeichnung, also Qualitätswein gleich GU-Wein, genauso wie der Landwein eben zur geschützten geografischen Angabe, zur GGA wurde. Und für den Verbraucher hat sich im Grunde nichts verändert, weil auch die Bezeichnungen wurden ja weiterhin fortgesetzt. Das heißt, auf meinem Etikett hatte ich weiterhin die Bezeichnung eben Qualitätswein, habe eigentlich auch das Wort geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe nirgends gefunden. Auch die Labels, die man auf anderen Produkten tatsächlich findet, das rot-gelbe Siegel tatsächlich für GU, was ich auf vielen anderen Produkten finde, habe ich bei Wein ja praktisch überhaupt nicht gefunden.
Und warum ist das so? Ich meine, warum darf man noch eigentlich weiterhin Qualitätswein oder draufschreiben oder Landwein?
Es sind tatsächlich traditionelle Begriffe, die im EU-Recht geschützt sind. Das heißt, der Verbraucher, nicht der Verbraucher, der Erzeuger darf weiterhin diese Begrifflichkeiten verwenden. Auch jetzt im neuen System tatsächlich habe ich zwar die Vorgabe, mit den neuen Begrifflichkeiten zu arbeiten, darf aber darüber hinaus mit diesen alten traditionellen Begriffen arbeiten. Wir hatten uns auch dafür stark gemacht, weil das Wort Qualitätswein tatsächlich auch in den Köpfen wirklich vorhanden ist weiterhin, und möchte es tatsächlich auch nutzen. Aber natürlich möchte man auch irgendwo den Übergang deutlich machen. Daher wird jetzt auch vielfach mit den neuen Begrifflichkeiten gearbeitet von verschiedenen Gebieten, wird dann eben auch über geschützte Ursprungsbezeichnungen gesprochen. Oder von Wein aus der geschützten Ursprungsbezeichnung, eben nicht nur allein von Qualitätswein.
Wurde ja quasi dann auch, weil Qualitätswein definiert sich ja eigentlich auch immer, das hieß ja mal früher Qualitätswein bestimmte Anbaugebiete, QBA. Wir kriegen übrigens immer noch Weine eingeschickt, wo die Erzeuger QBA draufschreiben, ne? Weil QBA, den Begriff gibt es ja eigentlich auch schon lange nicht mehr. Der wurde ja dann auch einfach mal nur zu Qualitätswein, ja, umgewandelt, wenn man so will. Aber Qualitätsweine definieren sich ja auch immer an Anbaugebieten. Und ich glaube, da sind ja auch dann die entsprechenden Regelungen getroffen worden.
Genau, also es ist zum einen natürlich in materieller Hinsicht gab es die Änderung, dass wir eben in dieses neue System gegangen sind, das System der geschützten Ursprungsherkunftsbezeichnungen. Aber für die Anbaugebiete hat sich auch viel geändert, weil die Zuständigkeiten hier geändert wurden. Das heißt, das Anbaugebiet ist in Zukunft der Erzeuger, oder die Erzeuger sind in Zukunft, nicht in Zukunft, ich bin, wenn wir
Jetzt
sozusagen
schon.
zurück im Jahr 2008, 2009, was da damals Zug war, ist tatsächlich Realität. Die Erzeuger sind jetzt zuständig tatsächlich für das Lastenheft ihres Anbaugebietes, also das Lastenheft. Ist tatsächlich, ich sage es mal so, die Bibel des Anbaugebietes. Da ist sozusagen alles geregelt, was für die Erzeugung relevant ist. Da ist das Gebiet abgegrenzt. Da stehen die entsprechenden Rebsorten drin, die erlaubt sind in dem Gebiet. Da sind die Mostgewichte festgelegt. Da sind gewisse önologische Praktiken aufgezählt. Also wie gesagt, da ist tatsächlich alles enthalten, was für die Weinbaumproduktion in dem Gebiet notwendig ist. Und früher war das so, dass das war in Landesverordnung geregelt. Mit der Reform 2009 war auch vollkommen klar, der Erzeuger soll selber zuständig sein für seine geschützte Ursprungsbezeugung, soll sie selber gestalten können. Und so sind dann diese sogenannten Schutzgemeinschaften gegründet worden. Das sind also Organisationen, die aus Erzeugern sich zusammensetzen. Das Ganze muss repräsentativ dann auch für das Gebiet sein. Also es muss 2/3 der Fläche vertreten sein und 2/3 der Erzeugung, damit man tatsächlich auch sagen kann, das ist repräsentativ. Hier hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die auch wirklich für das Gebiet sprechen kann. Und diese Gemeinschaften sind dann tatsächlich berechtigt, die Zukunft des Anbaugebietes zu gestalten. Und das ist sozusagen dann auch der Schritt sozusagen zur nächsten Reform, die angestoßen wurde, wo die Rolle dieser Schutzgemeinschaften wesentlich gestärkt wurde, oder wo die Aufgaben für die Schutzgemeinschaften wesentlich ausgeweitet wurden. Das ist also tatsächlich die entscheidende Einheit jetzt auch in den Gebieten, die Schutzgemeinschaften, die für die Zukunftsgestaltung der Anbaugebiete zuständig sind, um dem Gebiet tatsächlich ein eigenes Profil zu geben, weil wir sind ja jetzt sozusagen im Bereich eines Herkunftssystems und sagen ja auch immer, ja, tatsächlich, Herkunft ist nicht austauschbar. Mit Herkunft können wir tatsächlich was Unverwechselbares gestalten. Wenn ich allein mich mit einer Rebsorte sozusagen profiliere, bin ich austauschbar. Also insofern ist für uns in diesem neuen System, dem neuen Herkunftssystem, eben auch eine große Chance, dass jedes Gebiet wirklich sagen kann, ich gebe mir mein eigenes Profil, ich bin dann tatsächlich, kann mich abheben aus der Masse, habe ein gewisses Profil einfach für meine Region.
Man muss ja auch sagen, dass das, sag mal, germanische System, was sich ja an den Öxlegraden, also sprich an den Zuckergehalten der Trauben orientiert hat, im Grunde genommen auch in Zeiten des Klimawandels schon mehr oder weniger ja überflüssig geworden ist, weil früher war man halt froh, wenn man irgendwie die Spätlesequalität erreicht hat, also irgendwie 80, 90 Grad Öxel war recht viel und das ist ja heute mehr oder weniger Standard. Und vor allen Dingen hatten wir ja damals auch gar keine Begrifflichkeit für einen hochwertigen trockenen deutschen Wein. Ne? Damals kam ja dann so diese Spätlese trocken oder Auslese trocken, was ja eigentlich ein Widerspruch war, weil Spätlesen eigentlich immer süß waren. Das wäre ja dann auch, jetzt, vielleicht kommen wir aber auch später nochmal zu den Prädikaten, was mit denen denn passiert. Aber vielleicht, um nochmal auf diese Herkunft zurückzugehen, das wird ja jetzt innerhalb der geschützten Ursprungsbezeichnung, also innerhalb der Anbaugebiete, quasi nochmal eine, ja, feinere Aufgliederung der Qualitätsdefinition geben. Ne? Und 2021 war ja da eine Änderung des Weingesetzes und auch der Weinverordnung. Was wartet denn oder was ist eigentlich jetzt schon möglich?
Ja, sehr richtig, Sie haben es angesprochen. Wir haben die geschützte Ursprungsbezeichnung, den Qualitätswein. Und wir hatten in der Vergangenheit hier auch schon geografische Abstufungen. Das heißt, die Leute haben schon früher über das Gebiet, über den Bereich, über die Region, über den Ort und über eine Lage gesprochen. Aber in der Vergangenheit war es tatsächlich so, das war nur eine geografische Angabe. Und ich hatte in meinem Lastenheft für das gesamte Anbaugebiet tatsächlich die gleichen Qualitätsangaben, die gleichen Kriterien einzuhalten. Das heißt, für den Verbraucher war das tatsächlich nur eine Angabe von einem Ort und von der Lage, eine Aussage, die Traube kommt aus der Lage oder kommt aus diesem Ort. Aber sie war eben nicht verbunden mit einem entsprechenden Qualitätsversprechen, mit einem höheren Qualitätsversprechen, als jetzt von einem Wein, wo eben nur, der nur aus dem Gebiet kommt. Und mit der Reform hat man ganz klar gesagt, wir wollen diese vier Stufen stärken und wir wollen diese Stufen tatsächlich dann auch mit verschiedenen Qualitätsebenen kennzeichnen. Also wir haben eigentlich zwei Leitsätze mit dieser Weinrechtsreform bekommen, nämlich dass die Angabe einer Herkunft eben ein entsprechendes Qualitätsversprechen beinhaltet und dass kleinere Herkünfte eben ein größeres Qualitätsversprechen beinhalten müssen. Und es ist so, dass wir innerhalb der GU vier Stufen haben werden, innerhalb der geschützten Ursprungsbezeichnung. Zum einen das Anbaugebiet, darüber die Region, darüber Gemeinde und Ortsteil und ganz oben die Einzellage. Und der Gesetzgeber hat noch relativ wenig festgelegt, was die tatsächlich die Abstufen, die Qualitätsabstufe angeht, und hat bisher nur Vorgaben gemacht, was den Ortswein und den Einzellagenwein angeht. Das heißt, hier muss ich ein entsprechendes Mostgewicht einhalten, das Kabinettsmostgewicht, was man aus der Vergangenheit schon kennt, und die Vermarktungszeitpunkte angeht, bin ich hier eben auch eingeschränkt. Das heißt, ich darf einen Ortswein erst ab dem 15.12. vermarkten und einen Lagenwein erst ab dem 1.3. Und für den Lagenwein muss die Schutzgemeinschaft auch entsprechende Rebsorten vorgeben. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ein vierstufiges System. Die Schutzgemeinschaft ist jetzt tatsächlich gehalten, dieses System auch mit Leben zu füllen.
Das
Weil,
differenziert dann auch jede Schutzgemeinschaft in ihrem Anbaugebiet für sich. Ist das richtig?
genau, das
Können dann auch
ist die
unterschiedliche
Schutz.
Rebsorten festlegen oder?
Also die Schutzgemeinschaft kann natürlich, sie muss zum einen natürlich das festlegen, was im Lastenheft entsprechend vorgegeben ist. Sie kann aber dann darüber hinausgehen. Sie hat die Vorgabe, zumindest die Rebsorten für den Lagenwein festzulegen. Das ist sozusagen die minimale Profilierung. Sie kann aber darüber hinausgehen. Also sie kann natürlich sagen, gehen wir mal ins Gebiet Baden. Wir haben einen Gebietswein, der eben sich das badische Wein nennt. Und dann gehen wir in den Bereich Region. Da ist eben dann schon die Vorgabe natürlich, dass der Wein aus der Region kommen muss. Das bleibt natürlich erhalten.
Und die Region wäre jetzt,
Bis
die Regionen wären jetzt in Baden beispielsweise der frühere Bereich, Kaiserstuhl, Bereich Füniberg oder.
genau. Oder wir nehmen eine alte Großlage, weil die Großlage wurde ja in das System auch integriert, zum Beispiel den Iringer Vulkanfelsen, der in Zukunft eben entweder die Region Vulkanfelsen sein oder eben die Region Vulkanfelsen mit dem Zusatz Iringen. Dann muss ich allerdings auch tatsächlich garantieren, dass 85% des Mostes aus Iringen kommt. Und dann muss ich auch die Vorgaben für den Ortswein eingeben. Aber hier könnte zum Beispiel das Gebiet auch schon sagen, für Regionalweine schaue ich schon zu, dass ich Leitrebsorten festlege oder gewisse andere Dinge. Die meisten Schutzgemeinschaften werden aber wahrscheinlich erstmal weiter oben anfangen und sagen, wir schauen, dass wir für Ortsweine und Lagenweine eigene Profile entwickeln, weil wie gesagt, da hat der Gesetzgeber bislang nur vorgesehen, dass das Mostgewicht eben entsprechend im Bereich des Kabinettmostgewichts sich bewegen muss und die Vermarktungszeitpunkte. Aber da kann ich natürlich als Schutzgemeinschaft dann auch sagen, die und die Rebsorten, eine Literflasche findet dann zum Beispiel nur im Bereich des Gebietsweines oder des Regionalweines statt, aber eben nicht mehr im Bereich des Ortsweines und des Lagenweines. Aber ich bin da sozusagen vollkommen frei und kann da zum Beispiel auch mal die Lastenhefte in Italien und Frankreich anschauen. Da ist dann ganz, ganz viel geregelt tatsächlich. Das ist natürlich auch immer die Schwierigkeit, man muss sich dann auch einigen innerhalb der Schutzgemeinschaften. Und da ist natürlich dann auch das Problem, weil das sind natürlich dann die Bedingungen, die für das gesamte Gebiet gelten. Und ich muss natürlich dann als Erzeuger in Zukunft den Lagenwein und den Ortswein herstelle, mich dann auch eben entsprechend an die Vorgaben des Lastenheftes halten. Und deshalb sind hier natürlich auch Kompromisse erforderlich. Aber ich denke, sie sind auch auf jeden Fall notwendig, weil es muss jedes Gebiet tatsächlich schauen, dass es in dieses neue System kommt, in die Profilierung. dass sie langfristig wirklich für ihr Gebiet Profile entwickeln, so dass man sich tatsächlich irgendwo abheben kann zwischen den einzelnen Gebieten, eben aber auch international.
Und innerhalb der Lagenweine gibt es ja dann noch eine kleinere Zuspitzung jetzt in Richtung erste Gewächse und große Gewächse, die wir ja vorher jetzt hauptsächlich vom Verband der Prädikatsanbieter kannten. Die sind jetzt für alle Erzeuger möglich, diese Begrifflichkeiten zu nutzen. Richtig?
Genau, also bisher war es so, der Begriff erstes großes Gewächs war in der Vergangenheit eigentlich schon für jeden nutzbar, weil wir müssen ganz klar trennen zwischen VDP, erstes und großes Gewächs, und dem allgemeinen ersten und großen Gewächs. Und bislang gab es keine gesetzliche Regelung dafür. Nun hat der Gesetzgeber gewisse Regelungen vorgesehen für das erste und für das große Gewächs. Das betrifft dann tatsächlich den Hektar Höchstertrag. Das betrifft die Vorgabe, welche Art der Lese man wählen kann. Das betrifft aber auch den Vermarktungszeitpunkt, der eben entsprechend später dann vorgesehen ist. Also für ein erstes Gewächs zum Beispiel der 1. März und für ein großes Gewächs erst der 1. September. Also das heißt wesentlich später. Geschmacksprofil muss trocken sein. Das hat der Gesetzgeber sozusagen neu geregelt. Daneben gibt es aber weiterhin das VDP erstes und großes Gewächs, was natürlich dann auch mit höheren Anforderungen versehen sein kann. Neu ist tatsächlich, dass wir jetzt gesetzliche Mindestanforderungen haben und dass die eingehalten werden müssen, damit man weiterhin auch die Begrifflichkeiten erstes und großes Gewächs verwenden darf. Weil in der Vergangenheit war es so, dass jeder Erzeuger an sich nur nachweisen musste, dass es ein Produkt ist, ein Erzeugnis ist, was sozusagen raussticht in seinem Betrieb. Also da war eigentlich bisher nichts geregelt. Und hier sind jetzt wiederum die Schutzgemeinschaften gefragt, weil sie eben tatsächlich auch das Rebsortenportfolio für das erste und große Gewächs festlegen müssen und beim großen Gewächs eben auch, was die Sensorik angeht, hier entsprechende Vorgaben setzen müssen. Das heißt, hier sind die Schutzgemeinschaften wiederum gefragt. Es wird dann auch so sein, dass die Begrifflichkeiten ersten großes Gewächs eben nicht in Verbindung mit einem Prädikat gewählt werden können, weil ansonsten wäre es tatsächlich am Schluss auch des Guten etwas zu viel, weil man muss natürlich auch sehen, wir haben eigentlich versucht, das ganze System noch weiter zu reformieren, weil es ist ja immer das Problem, es kommt immer was Neues dazu. Und jetzt,
Richtig.
wenn man sich das anschaut, da greife ich vielleicht schon einer ihren nächsten Fragen vorweg. Das Thema Prädikate ist sozusagen auch nicht ad acta gelegt, sondern die Prädikate existieren weiterhin und auch ohne Einschränkung. Also das hat vielleicht der ein oder andere Verbraucher auch in der Vergangenheit bekommen. Es wurde vielfach diskutiert, ob man die Prädikate nicht der alten Wertigkeit zuführen sollte und vielleicht eher eben für edelsüße Weine
Richtig.
verwenden sollte, als jetzt eben tatsächlich wie bisher oder wie in letzter Zeit eben geschehen, auch für trockene Produkte wie die Spätlese trocken. Aber da waren die Widerstände einfach zu groß. Das heißt, man hat gesagt, man geht erstmal in das neue System, man kümmert sich erstmal um dieses Vier-Stufen-Modell und um die Umsetzung des Leitsatzes. Je kleiner die Herkunft, desto größer das Qualitätsversprechen, dass die Schutzgemeinschaften hier eben entsprechend mit der Profilierung aktiv werden. Und die Prädikate laufen sozusagen nebenher weiter, können weiterhin verwendet werden. Das ist natürlich vollkommen klar. Es ist jetzt erstmal ein erster Schritt. Und im nächsten Schritt sind jetzt tatsächlich erstmal die Schutzgemeinschaften gefragt, dieses neue System mit Leben zu füllen. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Aber sie haben natürlich durch die Möglichkeiten eben seit 2008 als Erzeuger dann großen Gestaltungsspielraum, weil sie sind eben der Antragsteller. Sie können auch in Zukunft tatsächlich, das ist dann wieder ein anderes Thema, in Richtung Nachhaltigkeit können Sie auch entsprechend Vorgaben im Lastenheft sich überlegen, damit Sie das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich eben auch mit umsetzen. Da sehe ich auch tatsächlich eine wesentliche Aufgabe von der Schutzgemeinschaft in Zukunft, weil das Thema Nachhaltigkeit ja auch entsprechend regional irgendwo umgesetzt werden muss und auch nicht über einen Kamm national geschert werden kann, weil dafür sind die Gegebenheiten zu unterschiedlich. Aber insgesamt muss man sagen, also die Weinbranche, die Erzeuger haben hier eine große, große Chance bekommen, aber es ist eben auch eine sehr große Herausforderung und auch wirklich eine Mammutaufgabe, ein Gebiet tatsächlich in das neue System zu bringen und eine klare Abstufung zwischen diesen verschiedenen Herkunftsstufen vom Gebiet bis zur Lage. Und natürlich ist es fürs Marketing auch eine große Aufgabe, dieses neue System dem Verbraucher klarzumachen. Aber
Zu
da hoffen wir
kommunizieren.
natürlich, dass man mit diesen zwei Slogans irgendwo, dass man sagt, Herkunft steht für eine Qualität und eine kleinere Herkunft steht eben für ein größeres Qualitätsversprechen, dass man mit diesen zwei relativ einfachen Sätzen tatsächlich dieses System dann möglichst vereinfacht auch darstellen kann, weil es muss natürlich irgendwo für den Verbraucher auch klar werden. Und es ist ja auch vor allem Ziel, dem Verbraucher hier die Unterschiede klar zu machen und dem Verbraucher eine bessere Orientierung dann im Regal auch zu geben, dass er eben genau weiß, was für einen Wein habe ich hier vor mir. Und ich hab hier einen Lagenwein, da weiß ich dann, der ist nach den und den Vorgaben sozusagen produziert worden. Und alles andere, ich meine, das ist sozusagen nicht kein Selbstzweck, sondern das soll tatsächlich ja eben zu einer besseren Wertschöpfung und zu einer besseren Differenzierung der Weine tatsächlich führen, damit tatsächlich wir, was die Vermarktung von Weinen aus deutschen Regionen angeht, eben auch ja erfolgreich bleiben beziehungsweise noch erfolgreicher werden.
Oder auch, ja, man die Gebiete sich profilieren können, wofür sie halt auch stehen, ne? Vielleicht. Das bietet das
Genau,
System ja auch die Möglichkeit. Ne?
weil das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Es ist ganz wichtig, tatsächlich mit dem Thema Herkunft zu arbeiten. Deshalb, wir setzen uns ja auch in den internationalen Abkommen dafür ein, dass die deutschen Herkünfte geschützt werden, damit sie eben zum einen die Bezeichnung überhaupt nicht kopiert werden können, aber auf der anderen Seite natürlich muss ich die Herkünfte dann auch mit Leben füllen. Und wenn ein Verbraucher eben weiterhin tatsächlich nur nach Rebsorte kauft und nicht nach Herkunft, ich meine, die Studien haben ja gezeigt, Herkunft ist ein wichtiges Kriterium, aber die Rebsorte eben weiterhin. Und es muss halt jedem klar sein, bei einer Rebsorte, vor allem bei einer internationalen Rebsorte, bin ich natürlich austauschbar und da wird der Verbraucher natürlich dann auch auf den Preis achten. Bei der Herkunft bin ich nicht austauschbar, aber da muss die Herkunft natürlich dann auch für ein gewisses Profil stehen. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass der Verbraucher eben Herkunft als wesentliches Kriterium ansieht. Und da spreche ich auch nicht nur von Lagenwein, da spreche ich auch von der Region oder auch insgesamt von deutschem Wein. Das muss tatsächlich eben für ein gewisses Profil irgendwo stehen, was dann eben auch kaufentscheidend ist für den Verbraucher.
Und der Verbraucher kann ja auch, wenn er denn jetzt mal wirklich sich interessiert, welche genauen jetzt Regelungen getroffen wurden, kann man das ja auch nachlesen. Ja?
Genau. Also das ist ein Verfahren, was die Erzeuger ja tatsächlich eben in der Hand haben. Das Ganze läuft dann über die Bundesanstalt für Landwirtschaft, über die BLE. Auf deren Seite sind dann tatsächlich die Verfahren auch veröffentlicht und auch die Lastenhefte. Also wie gesagt, die Produktspezifikationen, wo Sie eben genau nachlesen können, welche Rebsorten sind in Baden zum Beispiel zugelassen, welche Rebsorten in der Pfalz. Und wie, dort ist auch eine Beschreibung tatsächlich eben der Weinziele irgendwo enthalten. Das Ganze geht natürlich dann auch europaweit. Er kann sich auf den entsprechenden Plattformen von der EU auch informieren, wie andere Weine aus anderen Mitgliedstaaten eben zusammengesetzt sind, nach welcher Produktspezifikation die hergestellt werden. Das heißt, da ist entsprechend Transparenz da. Da kann sich jeder genau informieren.
Denke ich, ist noch ganz wichtig mal, ne, das Ambrosia heißt ja, glaube ich, diese
Genau.
Plattform, ne, dass man da eben auch sich ja informieren kann. Und ich habe da auch mal reingeschaut und es ist wirklich enorm, auch für viele geschützte Ursprungsbezeichnungen europaweit existieren. Das ist wirklich interessant, da mal so einen Blick reinzuwerfen
Genau,
und
genau. In Deutschland ist es ja auch so, wir haben ja tatsächlich entsprechend auch Neugründungen von geschützten Ursprungsbezeichnungen. Das war vor allem in der Vergangenheit, als wir sozusagen noch nicht das neue Weinrecht hatten. Die einzige Möglichkeit auch für eben eine Region oder eine Region oder eine für Erzeugergemeinschaften sich abzuheben von der geschützten Ursprungsbezeichnung, weil wenn Sie sozusagen, wenn ich einige Erzeuger an der Mosel oder in Franken hatte, die gesagt haben, ich möchte aber tatsächlich festgelegt haben, dass die Begrifflichkeit eben nur verwendet werden kann, wenn diese Kriterien 1, 2, 3 wirklich eingehalten sind, hatte ich im früheren System keine Möglichkeit, weil da hatte ich eine Produktspezifikation für das Gesamtgebiet, für die gesamte Mosel oder für Gesamtfranken. Und ich konnte tatsächlich dann mich nur abheben, indem ich eine neue geschützte Ursprungsbezeichnung gründe und für die eben entsprechend dann Kriterien festlege. Und so war dann zum Beispiel Ulnerlei oder auch
Würzburger
der
Steinberg
Würzburger
oder so.
Stein waren sozusagen die ersten, die hier entsprechend eben aktiv geworden sind.
Und die existieren jetzt quasi dann parallel zu der großen sozusagen geschützten Ursprungsbezeichnung Franken. Und dann gibt es dann eben noch den Würzburger Steinberg, der dann eben innerhalb der GU nochmal engere Kriterien für den Wein aus dieser speziellen Lage festlegt. Richtig?
Genau. Ich kann als Erzeuger natürlich sagen, ich bin so speziell. Ich arbeite nur mit meiner eigenen GU. Ich kann aber auch die übergeordnete GU Franken oder die übergeordnete Mosel oder auch was weiß ich, Monsinger Niederberg an der Nahe, kann ich sowohl Monsinger Niederberg als auch Nahe entsprechend auf dem Etikett vermerken. Natürlich nur dann, wenn ich die Produktspezifikation von Monsignor Niederberg und von der Nahe einhalte. Aber ich kann weiterhin mit beiden Begrifflichkeiten arbeiten. Neu kommt jetzt allerdings hinzu seit 2016. Wir können aus den klassischen Anbaugebieten hinausgehen und können auch außerhalb
Richtig.
Weinanbau betreiben. Natürlich zunächst mal als deutscher Wein. Ich kann aber natürlich auch schauen, dass ich dort eine geschützte geografische Angabe oder eine GU gründe, wenn ich die entsprechenden Voraussetzungen erfülle.
Also in Niedersachsen
Und
beispielsweise.
Niedersachsen zum Beispiel, genau, wo man sagen kann, ich möchte langfristig einen niedersächsischen Landwein, eine GGA in Niedersachsen haben. Oder wie gesagt, in Brandenburg gibt es jetzt auch ganz neu im Antrag die GU Havel. Wie gesagt, da sind wir schon im Bereich einer geschützten Ursprungsbezeichnung.
Hier aber zur Saale unzugehört.
Genau, wobei es jetzt auf einem Gebiet ist, was außerhalb von der Gebietsabgrenzung von Saale und Unstrut ist. Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir da außerhalb der klassischen Abgrenzung sind. Und wie gesagt, das wird auch an anderer Stelle möglich sein, dass ich hier sage, ich habe die klimatischen Verhältnisse, ich habe hier die Nachfrage tatsächlich auch von Erzeugern und sie möchten dann irgendwo langfristig auch deutlich machen, was die Herkunft des Weines ist, weil wenn ich natürlich mit nur deutschen Wein produziere, darf ich auch keine Region angeben, darf ich auch kein Anbaugebiet angeben, weil das habe ich ja in dem Fall noch nicht. Das heißt, Wein aus Niedersachsen ist zum heutigen Zeitpunkt deutscher Wein und es darf auch nichts anderes als deutscher Wein tatsächlich auf dem Etikett draufstehen. Ich kann es vielleicht dann mit dem Abfüller kenntlich machen, dass ich eben hier in einem Gebiet Niedersachsen bin. Aber wenn ich tatsächlich in die konkreten geografischen Herkünfte rein möchte, muss ich in die übergeordnete Kategorie GGA oder eben GU gehen. Und auch nur im Bereich GU habe ich dann die Möglichkeit der kleineren geografischen Angaben, nämlich des Gebietes, der Region, des Ortes und der Lage. Und das wird vermutlich für die Gebiete nicht entscheidend sein, weil dafür sind sie einfach nicht groß genug, dass sie dann noch innerhalb ihrer neuen GU das tatsächlich noch aufdröseln. Das wird tatsächlich für die bestehenden Anbaugebiete von Entscheidung sein. Aber hier wird sich einiges tun, sowohl in bestehenden Anbaugebieten, in bestehenden GUs, als auch tatsächlich eben im Bereich der sonstigen Gebiete, wo Weinbau betrieben wird in Deutschland.
Und der ja nun stetig, aber mäßig, aber regelmäßig weiter wächst. Ne? So. Ja,
Genau,
sehr schön. Das
genau.
ist spannend, was sich hier jetzt sicherlich dann auch in den nächsten Jahren dann noch ja, entwickeln wird, insbesondere auch, denke ich, so im Norden Deutschlands. Aber ich glaube, das war jetzt mal ein ganz guter Überblick und komprimiert, wie sich jetzt ja, das Weinrecht und die Weinqualität eben jetzt definiert. Und ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, wir schätzen die Arbeit, die Sie machen in Brüssel für die deutschen Weinerzeuger, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da diese Sprachrohr haben und ja, unsere Interessen da eben auch durchgesetzt werden. Und wenn wir jetzt schon Vorreiter sind bei den E-Labels, das war ja dann wirklich schon ein großer Schritt, den wir da gemacht haben. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch und wie gesagt, wir werden unsere Arbeit fortsetzen, weil uns geht es darum, tatsächlich die deutschen Weinerzeuger in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Und dafür muss eben an der einen oder anderen Stellschraube tatsächlich noch einiges gedreht werden. Aber Tradition ist natürlich auch ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Und wir sind Kulturgut und das wollen wir auch tatsächlich eben so nach außen transportieren und so erfolgreich weiterarbeiten. Vielen
Ja,
Dank.
vielen Dank.